Sommer ist hier und wie viele von euch werden wir etwas mehr Familienzeit verbringen. Deswegen, wenn wir nicht aufnehmen können, hörst du eine von unseren besten Folgen aus 2020 und wir fangen heute an. Diskussionen, Debatten und Proteste rund um den systemischen Rassismus bleiben dieses Jahr im Mittelpunkt. Und Juneteenth, Defund the Police, Black Lives Matter und natürlich George Floyd finden noch Platz in die Schlagzeilen. Lassen wir zurück bis Anfang Juni 2020 hören, als klar würde, dass Polizeibrutalität gegen Schwarze nicht mehr toleriert werden würde und Jiffers afroamerikanischer Stiefvater, Coach, bewegende Geschichten über das Aufwachsen in Amerika als Schwarzer erzählte.
George Floyd, Ahmaud Arbery, Christian Cooper, systemischer Rassismus in den USA. Unsere Thema heute.
Hey guys, welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
And I'm Jiffer Bourguignon.
Guten Tag, lieber Zuhörer. Heute ist Mittwoch, die 3. Juni, und heute haben wir ein schweres Thema vor uns. Letzte Woche am 25. Mai, ein schwarzer, 46 Jahre alter Mann in Minneapolis, Minnesota, hat versucht, Zigaretten zu kaufen mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein, laut der Polizei-Report. Die Einkaufsladen hat der Polizei angerufen. 4 Polizisten sind gekommen und haben ihn dann sofort in Handschellen gefesselt. Innerhalb der nächsten 20 Minuten, George Floyd war auf der Boden mit einem Polizist, Derek Chauvin, mit seinem Knie auf seinen Nacken. Es gab eine große Gruppe von Leuten herum und haben versucht, mit dem Polizist zu reden und zu sagen, dass er soll das aufhören. Die haben das auch gefilmt mit Handys, mehrere Handys. Derek Chauvin hat auf George Floyds Nacken kniet für 8 Minuten und 46 Sekunden. Auch wenn er hat aufgehört zu atmen, ist er da geblieben. Auch wenn der Krankenwagen gekommen ist, war er noch eine Minute lang auf seinem Nacken. Die ganze Zeit hat George Floyd geschrien, I can't breathe, kann nicht atmen. Er hat den Namen von seiner toten Mutter gesagt, mehrmals. Er hat gerufen für Hilfe und niemand hat was gemacht. Es war dann klar, dass er ohnmächtig war und Derek Chauvin ist auf seinem Nacken geblieben. Alles vor die Augen von Zeugen. Dieses Fall ist dann viral geworden. Es ist nicht nur um den Staaten, aber um die Welt gegangen. Und wir haben alle gesehen, eine sehr schwere, hässliche Video, das uns alle so schockiert hat, dass mehrere Leute sind auf die Straße gegangen diese Woche für die letzte, jetzt ich glaube schon 8 Tage lang. George Floyd war nicht der einzige Fall. Es gibt eine lange Geschichte von Rassismus in den USA, von Polizeigewalt und Brutalität. Vor ein paar Monaten, es gibt eine junge schwarze Mann, er heißt Ahmaud Arbery. Er war joggen in einer Nachbarschaft in Georgia. Er war nur unterwegs, er war nur joggen. 2 weiße Männer sind vorbeigefahren, die haben gehört, dass ein schwarzer Mann sollte in ein Haus eingebrochen haben. Und die haben dann versucht, mit Aubrey zu reden. Und Aubrey hat gesehen, dass sie Waffen hatten und ist weggelaufen, aber er war geschossen. Diese Männer sind dann weggefahren. Nichts ist passiert für die 2 Monate nach seinem Tod. Bis nochmal ein Video auf YouTube gelandet ist, das mehrere Leute haben gesehen. Und nur dann ist dieser Fall in die Presse gekommen und nur dann haben die 2 Männer festgenommen und ein Prozess angefangen. Am selben Tag, dass George Floyd getötet war, war ein Mann, Christian Cooper, 57 Jahre alt, unterwegs in einem Ort in Central Park, das heißt The Ramble. Es ist ein Ort für Birdwatchers, für Leute, die wollen Vögel schauen. Und es ist auch gewusst, dass Hunde muss auf den Leinen sein in diesem Ort. Dieser Mann hat eine weiße Frau gesehen mit ihrem Hund. Der Hund läuft herum und er hat diese Frau gefragt, ob sie würde ihr Hund auf der Leine tun. Das war Pflicht. Die Frau hat gesagt, dass sie macht das nicht. Sie hat Streit mit ihm gehabt und dann hat gesagt, dass sie würde die Polizei anrufen. Er hat angefangen zu filmen. In diesem Film, das jetzt viral geworden ist, Amy Cooper hat die Polizei angerufen und gesagt, es gibt hier einen African-American Man und er droht mich und meinen Hund. Und bitte schickt die Polizei sofort. Diese 3 Fälle sind wahrscheinlich nur bekannt, weil die viral geworden sind, weil die auf dem Internet gelandet haben. Und ohne das würden wir wahrscheinlich nicht darüber hier reden. Aber weil jetzt die bekannt geworden sind, haben auch die ganze Welt beobachtet und sind auf die Straße in den USA gegangen. Und deswegen diese Woche reden wir über systemischer Rassismus. Es geht um Polizeigewalt gegenüber schwarzen Männern und Frauen. Es geht um Amy Cooper and White Privilege. Es geht darum, warum immer mehr Schwarze und Latinos an Covid sterben. Es geht um das kaputte Justizsystem in Amerika. Es geht um unser Bildungssystem und es geht um unsere Lebensweise. Systemischer Rassismus ist, wenn Rassismus in Institutionen eingebaut wird und zu gängigen Praxis wird, was es schwierig macht, ihn zu korrigieren. Dies spiegelt sich unter anderem in Unterschieden in Bezug auf Wohlstand, Einkommen, Strafjustiz, Beschäftigung, Wohnen, Gesundheitsversorgung, politische Macht und Bildung wieder.
Puh. Ah, Jiffer. Das ist das Teil von den USA, das wir versuchen immer wieder anderen zu erklären, was eigentlich keine Erklärung hat. Außer, dass es zu unserer Geschichte gehört. Und es folgt uns schon hunderte Jahren jetzt. In 1865 haben wir die Sklaverei abgeschafft in den USA. Dann natürlich, das bedeutet gar nicht, dass die schwarze Leute gleichberechtigt waren. Es gab eine lange Zeit, so 100 Jahre, bis wir Martin Luther King hatten, wo er gewaltfreien Widerstand in den USA verbreitet hat. Der hat dafür die Friedensnobelpreis gewonnen. Und dann auch in dieser Zeit, wir hatten die Voting Rights Act. Das bedeutet, dass die Schwarzen dürften wählen, zum ersten Mal ohne Wahlsteuer zu bezahlen müssen, ohne einen Lesetest zu machen müssen. Nur schwarze Leute mussten tun, um zu beweisen, dass die überhaupt gut genug waren oder ausgebildet genug waren, um eine Wahlstimme abzugeben. Und in diesem Zeitpunkt dann haben die zum ersten Mal angefangen, mehr Macht in der Politik reinzubringen. In 1968 ist Martin Luther King erschossen worden. Und dieser Attentat hat uns so erschrocken in den USA. Dieser Mann stand für so viel Gutes. Seine ganz berühmte Rede, I have a dream, habe ich mehrmals mit meiner Tochter über die Jahre zusammengehört. Es war mir sehr wichtig, dass sie dieser ganz berühmte Mann in diese Bewegung dann verstanden hat. Aber schon wieder dann hatten wir eine Zeit, wo es nicht so nicht so rund läuft, viele verschiedene Ausbrecher, links, rechts, in 1992. Rodney King kommt unsere Polizeigewalt wieder her. The Los Angeles Race Riots. Ich erinnere mich noch diese Tage. Ich war am Fernseher absolut gefesselt. Über ein paar Tagen sind 53 Leute getötet worden auf die Straßen. Die Polizei waren so, sah so aus wie ein Krieg in L.A. Und wir hatten alle ziemlich viel Angst gehabt. Mit diesem Hintergrund kam Obama dann auf der Szene. Und deswegen vielleicht war die Hoffnung schon wieder so groß.
Ich war sogar in Washington, als Obama in 2008 gewählt war, aber nur kurz. Aber es war so eine Atmosphäre von Hoffnung, von so Jubilation. Ich meine, die Leute waren so, er hatte richtig die jungen Leute motiviert und es gab so eine neue Phase. Ich weiß jetzt, meine Zwillinge waren so 2 Monate alt und wir haben die Großeltern besucht. Ich saß da die ganze Nacht vor der Fernsehen, die ganze Nacht und geguckt und gesehen, als er dann seine Rede gehalten hat in Chicago. Und das war also so ein historischer Moment, wo man immer noch Tränen in die Augen hat, wenn man darüber denkt. Aber ich erinnere, dass mein Stiefvater, und wir würden mehr von meinem Stiefvater ein bisschen später hören, er ist schwarzer Amerikaner. Und wir nennen ihn Coach. Und ich habe zu Coach gesagt, wie geil ist das denn? Obama hat gewonnen. Cool. Und ich dachte auch, dass er würde so eine Euphorie haben, aber er war mehr skeptisch. Er war zurückhaltend und hat gesagt, Chief, weißt du was? Also jetzt, ne, ein schwarzer Mann im Weißen Haus, jetzt denken, das ist alles gut. Ne? Ich meine, er ist und war ein Fan von Obama, aber hat auch Angst, wie es sein laufen könnte. Black Lives Matter, was hat in 2013 angefangen mit Trayvon Martin? Der Schüler, der war einfach geschossen auf die Straße, weil er schwarz war und eine Hoodie trägt, so es heißt, eine Kapuze. Obama hat dann auch gesagt, so wenn ich eine Sonne hätte, würde er wahrscheinlich wie Trayvon aussehen. Er versucht mindestens die Leute zu beruhigen und zu zeigen, dass er, das war auch sehr für ihn sehr emotional. Er war immer in einer schwierigen Situation. Wie mein Stiefvater sagt, he was damned if he did, he was damned if he didn't. Der hat immer Kritik gekriegt von einer Seite oder der anderen. Ich war in 2014 in Washington, da habe ich gelebt, als Michael Brown war von der Polizei getötet in Ferguson, Missouri. Es ist dann ziemlich nah nacheinander mehrere Fälle von Polizeigewalt gegen schwarze Männer. In Baltimore, Eric Garner in New York, wo die Proteste richtig angefangen haben. Die Leute waren auf die Straße und gegen Polizeigewalt. Alle hier in Deutschland kennen wahrscheinlich Colin Kaepernick. Er ist der amerikanische Fußballspieler. Der hat auf sein Knie, bevor das Spiel, als Symbol für Respekt für die Leute, die gestorben sind, aber auch von Trauer, wie man weiß vielleicht oder vielleicht nicht, er hat seinen Job als Fußballspieler verloren, weil Trump hat das so politisiert und hat gesagt, dass er respektiert die amerikanische Flagge nicht, dass er es nicht patriotisch, dass es eine Beleidigung ist. Und kurz danach hat er seinen Job verloren. Und jetzt sehen wir, wie deutsche Bundesligaspieler auf die Knie gehen, haben letztes Wochenende für George Floyd. In einem Moment, das immer im Kopf sehr doll bleibt, ist ein Shooting, das passiert ist in South Carolina in 2015 oder 2016 in einer Kirche, eine schwarze Kirche, wo 9 Leute sind von einer rassistischen Täter geschossen, mitten in die Kirche. Und die hatten dann eine Beerdigung, eine große Beerdigung. Obama war da und hat eine Rede geliefert und hat dann, ich habe es live gesehen und es gibt mir immer noch Gänsehaut, aber hat angefangen, Amazing Grace zu singen. Und es war also so eine bewegende, emotionale Moment in der Geschichte, aber so, so macht ein Leader, so macht ein Präsident, wenn er versucht, die Trauer von einer Nation zu zeigen, wenn er versucht, Respekt zu geben, wenn er versucht, Leute zusammenzubringen.
Ja, Hoffnung zu geben.
Ja, aber auch, ja, Hoffnung, Respekt und die, was heißt Magnitude, die Gewicht, das es braucht, die Situation und der Gedanken darüber, der Pause und die Gedanken zu machen über so eine sinnlose, rassistische, furchtbare Attacke gegen diese Leute, die in die Kirche waren.
Wir sind mit diesem Thema dann sehr beschäftigt gewesen in dieser letzten Woche. Ich rede viel mit meiner Tochter hier zu Hause. Deine Kinder sind ein bisschen jünger. Hast du auch mit dem gesprochen?
Die Kinder gucken immer Logo. Ich glaube, die haben das bei Logo gehört. Das der Situation in den Staaten, was passiert ist. Und ich war draußen, ich kam rein und meine Tochter ist zu mir gekommen. Sie ist 11 und ist zu mir gekommen mit Tränen in die Augen. Und hat gesagt, Mama, ist es wahr, was passiert ist mit der Polizei und der schwarze Mann? Und ich habe gesagt, ja, es ist wahr. Und dann fragt sie nur, warum? Wie erzählt man zu einem Elfjährigen die Geschichte von den USA und alles, was passiert und warum das passiert ist, wenn man eigentlich versteht es auch selber nicht. Ne? Und dann hat sie gefragt, würden Sie sowas machen mit Coaching? Das ist so ihr, mein Stiefvater, wie gesagt, ihr Stiefopa, wenn man sagt. Und Coachy ist jemand, der nimmt die Kinder angeln und er hat einen Workshop, wo er macht immer Projekte mit den Kindern. Er ist immer mit einem Lächeln da und immer ein großer Fan von den Kids und spielt mit dem und ist so toll. Und meine Tochter hat dann gefragt, ob sowas passieren könnte mit Coachy. Klar, dann sagt sie, nee, sowas würde nicht passieren. Aber im Kopf dachte ich, ja, sowas könnte passieren. Sowas könnte passieren.
Hast du mit Coach gesprochen dann?
Ja, ich habe ihm gefragt, ob wir könnten darüber reden. Ich wollte seinen Gedanken wissen, über was passiert ist. Und ich habe ein bisschen von unserer Diskussion aufgenommen und wir spielen ein bisschen für euch jetzt.
Nothing's changed except now we have cell phones. Yeah. So things that have happened for the last 150 years is now getting documented and it's not getting just swept under the carpet. When we were kids, our parents instructed us as black boys on how we could act when we went out. You know, so you don't get shot in the back from the police. We were told never run from the police because they would shoot you in the back. And we were never supposed to get in a police car for any reason. Don't have your hands in your pockets, okay? Be respectful, yes, sir, no, sir. You know, don't make any fast or erratic movements and definitely don't run. And the sad thing is people are still giving a talk today. So what's happening now is not new. And Trump came in and his dog whistle was make America great again. The real thing was make America white again. And Fox News started back in the 90s. It was the worst thing ever happened to America.
The sheer numbers of people in the streets and people protesting. Do you think it's going to make any difference whatsoever or make any change?
No, it's not going to change a damn thing. No, I don't see it actually ever getting any better. And like I said, I always worried as a parent every time my kids went out. Particularly the boys, I was scared, you know, you were, until they come back in the house. You never slept until you heard them come in, because it can always happen. Yeah, it's not as bad as it was during segregation, but at the same time, you still don't feel like you're an equal citizen. You don't feel like you're represented in this country like your white counterpart. It's heavy on my heart to realize all these years and it's still the same.
Ich habe ihn in diesem Gespräch gefragt, ob er denkt, dass diese Proteste, diese große Bewegung, das angefangen hat, würde Change bringen, ob das einen Unterschied machen würde. Und er hat Nein gesagt. Also ohne Pause zu machen, ohne Gedanken zu machen, sofort antwortet er Nein. Und er hat gesagt, der einzige Unterschied ist, dass jetzt haben alle Handys und machen Videos davon und die gehen offline und alle sehen das. Nur deswegen hat dieser Polizist, war er festgenommen. Sonst würde das nur noch eine Geschichte, nur noch ein von die Geschichte von mehreren schwarzen Männern und Frauen, die getötet sind in die bei der Polizei jeden Tag in Amerika. Er hat dann auch Geschichte von seiner Kindheit erzählt. Er ist aufgewachsen in New Orleans, in den Ninth Ward, was für eine sehr arme Nachbarschaft, und hat mehrere Fälle von Problemen mit der Polizei. Er hat auch als Kind irgendwas, das in der schwarzen Community bewusst ist, als The Talk. The Talk heißt eine Rede, dass schwarze Junge bekommen von ihren Eltern, dass die Eltern erzählen, wie sie sich behandeln sollen, wenn ein Polizist kommt. Also man ist immer höflich, man sagt immer, wo die Hände sind, nie in die Tasche oder sowas. Man läuft nie weg und man dreht nie den Rücken zu einem Polizist, weil dann können sie dich im Rücken schießen. Du sollst nie in ein Polizistauto gehen, weil dann vielleicht sehen deine Eltern dich nie wieder und wissen nie, was ist mit dir passiert. Und solche Rede hat er seine Söhne gegeben und jetzt seine Söhne haben diese Rede mit seiner Söhne. Also es ist drei Generationen. Das erklärt dann dieses Gefühl, das er hat, dass nichts anders wird.
Ja, das ist so irre, weil wir erzählen für unsere Kinder, die Polizei sind deine Freunde. Wenn etwas ist, dann suchst du einen Polizist aus und die werden dir helfen. Und das ist so ein Kontrast zu, wie ein Polizist erscheint für eine schwarze junge Mann oder Frau.
Es ist Tag und Nacht, wirklich. Es ist Tag und Nacht.
Und ich finde das, was Coach gesagt hat, ist so erleuchtend, dass diese Sachen passieren ständig. Wir hören einfach nichts davon. Diese Gefühle von Frust und Ungerechtigkeit, die müssen raus. Es ist besonders, denke ich, schon jetzt passiert, weil drei verschiedene Sachen kommen gleichzeitig jetzt zusammen. Wir haben diese Fälle von Polizeigewalt. Wir haben dann diese Covid-19-Fälle, wo besonders bei den Afroamerikanern, die sind viel härter betroffen mit die Trauer und die Frust rund um mehr Tote und weniger Arbeit jetzt. Die sind viel mehr Arbeitslose unterhalb die Afroamerikaner. Und dieser alltägliche Rassismus, das in unserer Kultur jetzt läuft und war immer so, was wir gesehen haben in Georgia und Central Park auch. Und die sind einfach alle zusammengekommen und dann geht die Menschen auf die Straße.
Auf die Straße von über 140 Städte in den USA, wie man, ich glaube, ja, ganz Deutschland hat schon gesehen, was passiert ist in den USA mit den Leuten unterwegs, jeden Tag, manchmal auch abends, wie man gesehen hat, es ist auch gewaltig geworden in manche Städte. Wir müssen sagen, von was ich lese und was ich höre direkt von Freunden, die sind dabei. Diese Gewalt, die man sieht, die Looting, wie heißt Looting auf Deutsch?
Zu plündern und sowas. Die Plünderei.
Plündern, glaube ich, ist es. Aber das ist wirklich nur weniger als 1% von den Fehlern. Die meisten sind friedlich. Die meisten sind da auf die Straße und laufen mit ihren Schilde und Chant, wie wir gehört haben am Anfang. Aber die sind nicht gewaltig. Und leider, das ist immer so, dass Gewalt kriegt Aufmerksamkeit. Wir sehen weniger von die friedlichen Proteste. Und,
ja, ist es Schwarzen mit Weißen, Schulter an Schulter? Nicht nur das. In ganz vielen Orten ist es auch die Polizei. Und wir haben diese bewegenden Bilder gesehen, wo die Polizisten sind selber runter auf ein Knie gegangen, und um ihren Respekt zu den Demonstranten zu zeigen. Und gab auch diese irre bewegende Moment, ich vergesse, in welcher Bundesstadt das war, wo selber der Polizeichef kam raus, er hat so seine ganze Kampfrüstung hat er auf den Boden hingelegt und ist einfach zu dieser Gruppe gegangen und hat gesagt, lassen wir uns zusammen jetzt gehen. Und die sind dann auf die Straße gegangen, alle im Zug, dann die Straße runter, Polizeichef mit alle die Demonstranten und so ein sehr, sehr bewegender Moment. Die Gewalt, dass man sieht, ist eigentlich nicht, was da passiert überall. Aber es ist ganz klar gesagt überall in den USA, dass was jetzt passiert, darf jetzt nicht so weitergehen. Ich habe mal meinen Vater gefragt, ja, Daddy, was meinst du davon? Er sagte, oh, das ist dieses, ist alle Antifa. Die Antifa sind diejenigen, die alles plündern. Wenn man in die Presse schaut und nur die Schlagzeilen liest, man würde denken, dass nur Antifa ist jetzt über die ganzen USA dann irgendwie organisiert und
ja, aber Wendy, nicht nur Antifa, wenn man meinen Vater fragt, dann ist es George Soros.
Was, oh ja.
Ja, George, ich meine, wenn, ja, es ist immer George Soros für meinen Vater, was ist lustig, weil er hat die Abschlussfeierrede gehalten, als ich mein Master's fertig gemacht habe bei meinem Graduation in Columbia. Und mein Vater, man könnte ihm in die ganze, es gab so 100 von Leute und man könnte immer meinen Vater hören in der George Soros-Rede. War total peinlich.
Aber ist es auch so, die glauben auch, dass es viele von den Rechtsextremisten jetzt auch, dass die versuchen, das Ganze auszunutzen, um Unruhe zu bringen, als Entschuldigung, dass jetzt müssen wir viel mehr militaristisch damit umgehen.
Man weiß nicht genau, wer es ist. Man weiß, dass es gibt auf Twitter auf jeden Fall viele schwarze Organizers, die sagen, hey, hör jetzt auf mit das und sagen auch, die sind nicht von unserer Gruppe, die sind außer Extremisten, die kommen rein, aber niemand weiß ganz genau. Klar, dass jede Seite sagt was anders. Trump auf jeden Fall und Fox News auch ist auf die Seite von Linksextremismus und Antifa und nutzt diesen Moment, spricht kaum über George Floyd, aber mehr über die Proteste. Wir kommen jetzt zu diesem Punkt und wir wollen nicht über Trump reden, weil dieses Thema ist viel größer, aber ich war so aufgeregt, besonders gestern. Er hat eine Pressekonferenz in die Rose Garden.
So vor dem Weißen Haus.
Genau, vor dem Weißen Haus. Vor, er sagte so 18.30 Uhr, es gibt ein Curfew, wenn alle dürfen nicht mehr auf die Straße sein.
Ja.
Ausgangssperre. Und das ist um 19 Uhr. So, er hat das extra gehalten um 18.30 Uhr in der Rose Garden, hat die Journalisten da. Und es war so wie eine Distraction. Es war wie ein Show, die Aufmerksamkeit von den Journalisten wegzunehmen von der Straße, weil in diesem Moment, als er stand da und hat gesagt, ich bin der Recht und Ordnung Präsident, dann haben Polizist Tränengas gegen friedliche Proteste geschossen, sodass die weggehen würden vom Weißen Haus, sodass Präsident Trump rüberlaufen könnte, so eine Kirche, so dass er eine Bibel hochhalten könnte vor einem Foto. Er hat nichts gesagt. Er hat nur der Bibel hochgehalten. Und da steht er zu zeigen, dass er war stark und vor Recht und Ordnung, weil er war die letzten paar Tage im Bunker, im Keller, im Weißen Haus, weil die hatten Angst um die Situation und Leute haben darüber ein bisschen lustig gemacht und er wollte zeigen, es hat mich total erinnert an die Fotos von Putin, wo er so auf ein Pferd reitet ohne Hemd oder so. Ich meine, es war sowas von so typisch Dictator-Style, oder? Ich meine, so strong man, guck mal, hier bin ich und ich laufe raus ohne Maske, klar, ohne Mundschutz. Aber er hat gerade gesagt, friedliche Proteste, kein Problem. Aber dann haben die Polizist auf friedliche Demonstranten geschossen, sodass er rüberlaufen könnte.
Für sein Foto-Opportunity, ja.
Ja, an wen denkt er? Gar nicht an ganz Amerika, gar nicht an George Floyd, gar nicht an schwarze Leute, die kämpfen oder die haben eine Bewegung, gar nicht an diese Leute. Er denkt nur an seinen Unterstützer. Er wollte ein Foto von seiner Stärke. Er denkt nur an sich, wie immer. Und ich weiß, dass ich so nicht überrascht sein, aber irgendwie, das hat mich so aufgeregt. Ich fand das so unglaublich.
Und er hat früher am Tag auch ein Gespräch mit den Gouverneuren in den USA, so ein Telco gehabt, wo er ganz klar gesagt, dass die Gouverneuren müssen härter handeln, sonst sind die Idioten, hat er gesagt. Und er hat auch bedroht, dass er würde die Militär in die Staaten dann schicken, wenn die Gouverneuren das nicht machen würde. Er will so diese absolute Autorität, aber ja, schon wieder keine von der Verantwortung übernehmen wollen. Es ging überhaupt nicht um das Thema von Polizeigewalt gegen Schwarzen.
Aber das spricht genau zu seiner Basis.
Ja, die Trump-Show geht weiter, ja. Unsere Joe Biden dann an der anderen Seite, der versucht ein bisschen anders mit das Ganze zu zeigen, hey, ich bin mehr Präsident, als unsere Präsident ist, hat dann vor dem Rathaus in Philadelphia, er hat eine Rede gehalten, das stecken wir auch in die Shownotes hier runter. In die Shownotes, dann lasse ich nicht nur Martin Luther Kings berühmte I Have a Dream Rede, aber auch dann, was Biden gesagt hat und was Trump jetzt in die Rose Garden gesagt hat. Und dann haben sie so drei gute Beispiele, wie die verschiedenen Menschen mit diesem Thema von Polizeigewalt dann umgehen. Aber Joe Biden hat dann gesagt, dass Donald Trump hat das Land zu einem Schlachtfeld gemacht, gespalten durch alte Vorurteile und neue Ängste. Wollen wir so sein? Das ist die richtige Frage.
Das ist ein Moment für ihn, rauszukommen und weil es gibt ein Gap, ne? So, es gibt ein Loch, wo normalerweise eine Präsident sein würde, ein Leader. Diese Leadership fehlt und das ist eine große Chance für Joe Biden, diese Loch zu füllen. Er ist nur der Nominee, weil wegen die schwarze Community. Ich meine, weil in South Carolina, die haben für ihn gewählt und haben ihm gerettet. Die haben das Gefühl, die kennen ihn. Er war mit Obama, die trauen ihm und er weiß es auch. Und jetzt ist sein Moment. Er muss mit Amerika reden, weil das brauchen wir dringend, weil es fehlt komplett vom Weißen Haus.
Das wird bestimmt seine Entscheidung über seinen Vizepräsident beeinflussen. Ich gehe davon aus, dass jetzt sehr wichtig ist, dass nicht nur Frau ist, aber auch eine afroamerikanische Frau ist.
Ja, ich glaube, wir können auch sagen, dass die Chancen von Kamala Harris sind sehr hoch gestiegen.
Ja. Dann gibt es ein paar andere jetzt, die auf dem Zettel sind. Also, Jiffer, was wir gesehen haben, ist, dass wir unbedingt keine Heiler in Chief haben hier. Wir haben einen Fahner der Flammen, wie Nancy Pelosi gesagt hat. Und es wird echt interessant zu sehen, wie dieses weiterentwickelt.
Ja, lass uns genau hoffen, dass die Leute nehmen dieses Gefühl, diese Ärger und bringen das mit zu ihrem Wahllokal. Das ist auch jeden Fall irgendwas friedlich, das man tun kann. Und
dann das war's für heute.
Das war es auf jeden Fall.
Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porino. Original Musik von der sehr talentierten Reha Omayor.
Hintergrundmusik von Lobo Loco. Ein besonderer Dank an Jeffers Stiefvater.
Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow us auf Twitter @AmerikaÜbersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
Tschüss.